Abschnitt 13.3 Emotionsregulation als Untersuchungsgegenstand. Halten Sie an dieser Stelle kurz inne und denken Sie darüber nach, was Sie persönlich alles machen, wenn Sie Ihre Gefühle in den Griff bekommen wollen, um den verschiedenen Erfordernissen des Alltags gerecht zu werden. Beim Nachdenken dürfte schnell der Eindruck entstehen, dass wir über eine Vielzahl verschiedener Strategien der Emotionsregulation verfügen. Wie lässt sich nun diese Fülle sinnvoll ordnen bzw. klassifizieren? Hierzu zeichnen sich in der gegenwärtigen Literatur hauptsächlich zwei Ansätze ab. Ein deskriptiver Ansatz zur Systematisierung von Emotionsregulationsstrategien und das Prozessmodell der Emotionsregulation von James Gross. Unterabschnitt 13.3.1 Deskriptiver Ansatz zur Systematisierung von Emotionsregulationsstrategien von Parkinson und Totterdell. Parkinson und Totterdell haben in einer breit angelegten Studie Fragebögen, Interviews, Gruppendiskussionen und Rechercheergebnisse themenbezogener Literaturquellen verwendet, um sämtliche dem Bewusstsein zugängliche Regulationsstrategien zu sammeln. Hierbei haben die Autoren ausschließlich die Regulation negativer affektiver Zustände berücksichtigt. Auf Basis dieser Daten haben sie 162 unterscheidbare, bewusst eingesetzte Strategien identifizieren können. Die Autoren nahmen zunächst eine vorläufige Systematisierung vor und glichen diese mit den Ergebnissen einer unabhängigen Untersuchung ab. Bei dieser Untersuchung klassifizierten Probanden die besagten 162 Strategien in Hinblick auf ihre Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeitsurteile wurden in einer Clusteranalyse, einem statistischen Verfahren zur Strukturentdeckung, unterzogen. Aus der Zusammenführung der Ergebnisse dieser beiden Vorgehensweisen leiteten die Autoren ein Klassifikationssystem der Emotionsregulationsstrategien ab. Siehe Abbildung 13.1 im gedruckten Buch. Zentral hierbei sind zwei Dimensionen, die jeweils zwei Ausprägungen aufweisen. Zum einen handelt es sich um sogenannte Einsatzmittel, Implementation Medium, wobei hier kognitive von verhaltensorientierten Strategien unterschieden werden können. Wenn Sie zum Beispiel traurig sind, können Sie an etwas Belustigendes denken, kognitiv, oder Sie tun einfach etwas, was Sie aufmuntert, wie einen guten Freund treffen, verhaltensorientiert. Zum anderen ist die Dimension Absichtsstrategie, Intention Strategy, von Bedeutung. Sie umfasst einerseits Strategien der Konfrontation mit der affektauslösenden Situation, Engagement, und andererseits solche Strategien, die sich in Vermeidung des und Ablenkung von affektauslösenden Reizen niederschlagen, Diversion. So können Sie Ihren Ärger über einen Konflikt bewältigen, indem Sie sich zum Beispiel soziale Unterstützung suchen und mit Freunden über Ihren Ärger reden, Engagement auf Verhaltensebene. Oder Sie bewerten die Situation für sich neu und sagen sich, ich muss mich gar nicht ärgern, da dieser Konfliktpunkt für mich keine große Bedeutung hat, Engagement auf kognitiver Ebene. Allerdings kann es manchmal sein, dass Sie eher die Ärger auslösende Situation, Diversion verhaltensorientiert, als auch das Nachdenken, Diversion auf kognitiver Ebene, über diese vermeiden, indem Sie zum Beispiel die Konfliktsituation verlassen. Stattdessen können Sie auch kognitive Ablenkung suchen, indem Sie an etwas völlig anderes denken, zum Beispiel ich muss unbedingt meinen Urlaub planen. Kombiniert man nun diese Dimensionen bzw. ihre Ausprägungen, entsteht ein Vierfelder-Schema, in das sich alle Strategien einordnen lassen. Nimmt man zusätzlich die Differenzierung der Kategorie Diversion in weitere Unterkategorien hinzu, entstehen 8 Felder zur Strategieeinordnung. Unterabschnitt 13.3.2 Prozessmodell der Emotionsregulation von James Gross. Das Prozessmodell der Emotionsregulation von James Gross stellt einen weiteren Ansatz dar, der eine Klassifikation von verschiedenen Strategien der Emotionsregulation erlaubt. Das Modell berücksichtigt den Umstand, dass Regulationsprozesse an verschiedenen Stellen im zeitlichen Verlauf der Emotionsentstehung einsetzen können. Regulationsstrategien können an frühen Prozessen in der Entstehung einer Emotion ansetzen, Auslösung der Emotion, aber auch an relativ späten Prozessen, entfaltete emotionale Verhaltenstendenzen. Entsprechend werden frühe und späte Regulationsprozesse unterschieden, antizedenzfokussierte und reaktionsfokussierte Emotionsregulation. siehe Abbildung 13.2 im gedruckten Buch. Antizedenzfokussierte Emotionsregulation. Die antizedenzfokussierte Emotionsregulation schließt Strategien ein, die früh im Prozess der Emotionsgenese greifen, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Emotion noch nicht vollständig auf allen Reaktionsebenen entfaltet hat, beziehungsweise die emotionsbezogenen Reaktionstendenzen nicht ausgelöst worden sind. Sie basiert auf Vorwegnahme, Antizedent und Kontrolle von Emotionsreaktionen durch aktive Situations- und Gedankenselektion und Beeinflussung, um ungewollte Emotionen zu verhindern und erwünschte herbeizuführen. Innerhalb dieser Kategorie der frühen Regulationsstrategien unterscheidet Gross 4 Subtypen: Situationsauswahl, Modifikation der Situation, Aufmerksamkeitslenkung und kognitive Veränderung oder Neubewertung. Im Folgenden werden die einzelnen Strategietypen anhand eines Beispiels erläutert. Stellen Sie sich dazu vor, Sie haben sehr große Angst davor, zum Zahnarzt zu gehen. Wie können Sie Ihre Angst in Ihrer frühen Entstehung bewältigen? Situationsauswahl bezieht sich auf das Vermeiden von Personen, Gegenständen, Orten und Situationen, die eine unangenehme Emotion hervorrufen könnten. Gleichzeitig werden Personen und Objekte, die ein angenehmes Gefühl entstehen lassen könnten, aufgesucht. Bezogen auf unser Beispiel mit dem Zahnarztbesuch ist Folgendes denkbar: Je näher der Termin beim Zahnarzt rückt, desto ängstlicher werden sie und desto unbehaglicher stimmt sie die Aussicht auf Spritzen, Bohrgeräusche, Blutgeschmack und Schmerz ein. So könnten sie recht spontan zum Hörer greifen, ihren Termin absagen und stattdessen mit einer Freundin Kaffee trinken gehen. Die Zeit vergeht aber, der Zahnschmerz wird unerträglich und sie finden sich auf dem Zahnarztstuhl wieder. Was nun? Modifikation der Situation. Befinden wir uns nun in einer potenziell emotionsauslösenden Situation, können wir ihr emotionsauslösendes Potenzial mindern, indem wir versuchen, diese Situation aktiv anders zu gestalten. So könnten Sie Ihrem Zahnarzt von Ihrer Angst erzählen und die Möglichkeit einer alternativen Behandlungsmethode erfragen. Dies könnte einer der Wege sein, Ihre Angst zu bewältigen. Aufmerksamkeitslenkung oder Verteilung stellt eine weitere Möglichkeit dar, die emotionale Bedeutung einer Situation zu verändern. Wir können unsere Aufmerksamkeit gezielt von den emotionsauslösenden Aspekten einer Situation loslösen und sie selektiv auf bestimmte, weniger emotional bedeutende Merkmale dieser Situation richten. Im Zahnarztbeispiel könnte das bedeuten, dass Sie während der Behandlung die Bohrergeräusche und Empfindungen im Mundraum weitestgehend ignorieren und stattdessen Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Farbe der Wände des Behandlungszimmers fokussieren oder über die schönen Erlebnisse Ihres letzten Urlaubs nachdenken. Kognitive Veränderung oder Neubewertung bezieht sich auf die Möglichkeit, dass wir einer potenziell emotionsauslösenden Situation oder einem Reiz eine neue Bedeutung verleihen und somit diese anders wahrnehmen und einschätzen können. So kann die Relevanz, die ein Reiz oder eine Situation für uns haben können, neu bewertet werden. Ein typisches Beispiel für die kognitive Veränderung ist die Strategie der kognitiven Neubewertung, Reappraisal. In unserem Beispiel könnten Sie während der Zahnarztbehandlung Ihrer Angst auch so entgegenwirken, indem Sie sich immer wieder versichern, dass diese Behandlung, so unangenehm sie für Sie momentan auch sein mag, auf lange Sicht eine sinnvolle, präventive Maßnahme ist, die der Erhaltung Ihrer Gesundheit dienlich ist. Reaktionsfokussierte Emotionsregulation. Reaktionsfokussierte Emotionsregulation bezieht sich auf Strategien, die auf einen späten Zeitpunkt im Prozess der Emotionsentstehung, nämlich die Reaktionsveränderung, abzielen. Sie greifen immer dann, wenn die Emotion bzw. die emotionsbezogenen Reaktionstendenzen initiiert wurden und umfassen Versuche, diese spezifischen, physiologischen, subjektiven und ausdrucksbezogenen Komponenten einer Emotion zu modifizieren. So kann die Regulation der physiologischen Erregung, insbesondere bei negativen affektiven Zuständen, vielseitige Gestalt annehmen. Hierzu zählen Strategien wie der Konsum der alltäglichen Beruhigungsmittel, also Süßigkeiten, Zigaretten, Kaffee oder Alkohol, als auch die Ausübung von Sport sowie Einsatz von Entspannungstechniken und Feedback. Pharmaka, wie zum Beispiel Beta-Blocker, die normalerweise bei der Behandlung von Bluthochdruck eingesetzt werden, werden auch bei Lampenfieber und Prüfungsangst verwendet. Sie verringern Herzklopfen, Erröten und Schwitzen und können helfen, zumindest kurzfristig die Erregung zu hemmen. Die Regulation des Gefühls bzw. der subjektiven Erlebenskomponente variiert oft zwischen zwei Extremen. Ein Extrem besteht darin, die emotionsbegleitenden Gedanken vollkommen zu unterdrücken. So können die Gedanken an einen Verstorbenen systematisch vermieden werden, um sich vor dem Verlustschmerz zu schützen. Oder aber man schenkt den emotionalen Gedanken vermehrt Aufmerksamkeit und versucht, durch wiederholtes Fokussieren auf diese Gedanken, einen Sinn oder eine Erklärung für den eigenen Zustand zu suchen, um somit die negative Auswirkung dieser Gedanken vermeintlich zu verringern. Warum musste ich den geliebten Menschen verlieren? Womit habe ich einen solchen Schicksalsschlag verdient? Werde ich jemals wieder glücklich sein? Mit der Strategie des Grübelns, Rumination, hat sich vor allem die Arbeitsgruppe von Nolan Höxema im Kontext der Depressionsforschung auseinandergesetzt. Grübeln scheint eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen zu haben. Die Regulation des emotionalen Ausdrucksverhaltens stellt eine weitere Regulationsstrategie dar, die bei der Reaktionsveränderung vorkommen kann. Dabei kann das Ausdrucksverhalten entweder intensiviert oder unterdrückt werden. Insbesondere die Unterdrückung des mimischen Emotionsausdrucks hat in den letzten Jahren viel Forschungsinteresse erfahren. Um auf unser Beispiel mit dem Zahnarzt zurückzukommen, Sie würden die Praxis betreten, der Sprechstundenhilfe Ihr freundlichstes Lächeln schenken und sich Ihre Angst und Nervosität äußerlich nicht anmerken lassen. Sie würden sozusagen eine gute Miene zu einem für Sie vermeintlich bösen Spiel machen. An Ihrer Angst würde sich nichts ändern, auch wenn Ihre Umwelt nicht die geringste Notiz von Ihrer Angst nehmen würde. Beachten Sie bitte, dass es hierbei nur um die Unterdrückung des emotionsbegleitenden Gesichtsausdrucks geht. Emotionsausdruck im Allgemeinen schließt aber mehr ein. So stellt zum Beispiel der konfrontative Verhaltensausdruck, Expression und Engagement, eine weitere Art der reaktionsfokussierten Regulation dar. Umgangssprachlich würde man vom Dampfablassen reden. Bei Ärger würde man schreien, mit der Faust auf den Tisch schlagen, bei Trauer weinen, vor Angst schreien, etc. Belastende emotionale Ereignisse können zum Beispiel verarbeitet werden, indem die Gefühle aufgeschrieben werden. Diese Strategie ist gut empirisch gesichert und findet in der Psychotherapie rege Anwendung. Studie von Pennebaker 2004. Die Verarbeitung belastender emotionaler Lebensereignisse steht im Mittelpunkt des Ansatzes zur emotionalen Selbstoffenbarung von James Pennebaker. Im Fall eines traumatischen Lebensereignisses sei es der Gesundheit abträglich, seine Gefühle unter Verschluss zu halten, während es heilsam sei, über solche belastenden emotionalen Ereignisse zu sprechen, so der verbreitete Glaube. Die Arbeitsgruppe von James Pennebaker widmete sich der wissenschaftlichen Klärung dieses Sachverhaltes. In einer Reihe von Experimenten untersuchten sie, welche Effekte das Niederschreiben stark belastender Lebensereignisse, zum Beispiel Tod einer nahestehenden Person, Vergewaltigung oder das Sprechen darüber hinsichtlich gesundheitlicher Indikatoren, wie etwa Blutdruck oder Wohlbefinden hat. Sie konnten vielfach feststellen, dass sich der Gesundheitszustand der Experimentalgruppen, die frei über emotional belastende Ereignisse schrieben, im Vergleich zu Kontrollgruppen, die sich zu trivialen Ereignissen äußerten, zunächst unmittelbar verschlechterte, in den nächsten Monaten aber positivere gesundheitliche Effekte in Form von niedrigem Krankenstand und weniger Arztbesuchen zu beobachten waren. Offenbar reduzierte die emotionale Selbstoffenbarung die Gesundheitsbeeinträchtigung. Weshalb? Welche Mechanismen liegen der gesundheitsfördernden Wirkung der Offenbarung von Emotionen zugrunde? Pennebaker geht davon aus, dass die Betroffenen mithilfe der Ereignisschilderung die Möglichkeit bekommen, das Erlebte zu strukturieren und ein in sich stimmiges, kohärentes Verständnis für das Geschehene zu entwickeln. Hat die betroffene Person eine Erklärung des Ereignisses gefunden, so wird das Ereignis weniger mental verfügbar sein. Zudem wird sie weniger dazu neigen, das Ereignis zu unterdrücken. Wie aus sozialpsychologischer Literatur bekannt, führt die Unterdrückung negativer Gedanken dazu, dass diese umso verfügbarer werden. die Ausführungen zu der Emotionsregulationsstrategie Unterdrückung und ihren Folgen vervollständigen diese Gedankenführung. Studie Ende. Unterabschnitt 13.3.3 Unterdrückung und Neubewertung. Eine Gegenüberstellung. Die Strategie der Unterdrückung des emotionalen Ausdrucksverhaltens Expressive Suppression und Neubewertung Reprisal sind im Rahmen des Prozessmodells häufig untersucht und einander gegenübergestellt worden. Im Folgenden wird eine klassische Studie berichtet, die einen exemplarischen Vergleich der Strategien ermöglicht. Studie von Gross 1998. In einer typischen Versuchsanordnung führte Gross Versuchspersonen Stress- und ekelauslösende Filmausschnitte, etwa Aufnahmen einer chirurgischen Armamputation, vor. Eine Manipulation der Regulationsinstruktionen wurde in drei Experimentalbedingungen realisiert. Ein Drittel der Versuchspersonen erhielt die Anweisung, die Gefühle beim Betrachten der Filmszenen so zu verbergen, dass keiner ihnen ansehen kann, was sie fühlen. Unterdrückung des Emotionsausdrucks. Die Versuchspersonen der zweiten Bedingung sollten die Szenen von einem möglichst unemotionalen und sachlichen Standpunkt betrachten, mit dem Ziel, keine Gefühle entstehen zu lassen. Sie sollten das Gesehene in einer objektivierenden Art auffassen und zum Beispiel auf die technischen Details einer Szene achten. Kognitive Neubewertung. Die Kontrollgruppe schaute sich die Szenen einfach ohne spezielle Instruktionen an. Die Mimik der Versuchspersonen wurde videografisch aufgenommen und es wurden verschiedene physiologische Daten wie Frequenz und Stärke des Herzschlags sowie elektrodermale Aktivität erfasst. Zum Schluss schätzten die Versuchspersonen die Intensität ihres Ekels und anderer Gefühle ein. Die Strategie der kognitiven Neubewertung führte zu verringertem Ekelgefühl und vermindertem mimischen Ausdruck des Ekels. Im Hinblick auf die Ausprägung der physiologischen Parameter unterschieden sich die Kontroll- und Neubewertungsgruppe nicht voneinander. Die Unterdrückungsgruppe konnte im Unterschied zur Kontrollgruppe ihren mimischen Ekelausdruck gut kontrollieren und sozusagen ein Pokerface erfolgreich aufsetzen. Die Strategie der Unterdrückung wirkte sich aber nicht vermindernd auf das Ekelgefühl aus und führte auch zu einem Anstieg diverser Indikatoren des autonomen Nervensystems, welche auf eine starke Stressreaktion schließen ließen. Auch wenn die Unterdrücker nach außen hin emotional unberührt wirkten, gelang es ihnen im Vergleich zu anderen Gruppen am wenigsten, ihren Ekel im Zaum zu halten. Somit erwies sich die kognitive Neubewertung als eine effektive Strategie der Emotionsregulation. Studie Ende. Es folgt eine Beschreibung der wesentlichen Kennzeichen der beiden oft miteinander verglichenen Strategien, Unterdrückung des emotionalen Ausdrucksverhaltens und Neubewertung, und die zusammengefassten Ergebnisse dieses Vergleichs. Unterdrückung emotionalen Ausdrucksverhaltens, Expressive Suppression. Der spontane emotionale Gesichtsausdruck wird willkürlich unterdrückt, um Anzeichen eines Emotionserlebens, in aller Regel in einem sozialen Kontext, zu verbergen. Dem laienhaften Verständnis nach bringt die Unterdrückung von Emotionen viele negative gesundheitliche Auswirkungen mit sich. Auch die Rezeption der aktuellen Forschungsliteratur festigt den Eindruck, dass es nicht ratsam ist, seine Emotionen zu unterdrücken. Freilich ist es in sozialen Kontexten dennoch oft sehr nützlich, ein Pokerface zu bewahren, anstatt unerwünschte Emotionen auszudrücken, wie zum Beispiel beim Anblick der missglückten Frisur eines Freundes. Mit dieser Regulationsstrategie können wir gelegentlich die Gefühle anderer schonen, sowie Konflikte und negative Urteile unserer Person vermeiden. Die Unterdrückung mimischen Ausdrucks wirkt sich ebenfalls auf das eigene Erleben eines Ereignisses aus. Interessanterweise wirkt sich die Unterdrückung des Gesichtsausdrucks, je nachdem, ob positive oder negative Emotionen im Spiel sind, differenziert aus. Unterdrückung des Gesichtsausdrucks bei positiven Emotionen, wie wenn man etwa einen Comic liest, resultiert in einem abgeschwächten Freudegefühl. Wird der Gesichtsausdruck einer negativen Emotion, zum Beispiel des Ekels, unterdrückt, bleibt das Ekelgefühl allerdings gänzlich unberührt. Siehe dazu die eben genannte Studie von Gross. Neubewertung, Reappraisal. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Marc Aurel. Einer potenziell emotionsauslösenden Situation oder einem Reiz wird eine neue subjektive Bedeutung verliehen. Infolgedessen wird diese anders eingeschätzt und ihr Emotionsgehalt verändert oder verringert. Die Beschäftigung mit kognitiven Bewertungstheorien im vorangehenden Kapitel dürfte eines verdeutlicht haben. Nicht jede potenziell emotionsauslösende Situation induziert eine Emotion. Dasselbe Ereignis kann bei verschiedenen Menschen verschiedene oder gar keine Emotionen hervorrufen. Denken Sie noch einmal an unser Beispiel, wie Sie auf die Aussicht, ein Referat demnächst zu halten, reagieren könnten. Ein Referat vor einem großen Publikum zu halten, werden manche Studierende als Herausforderung oder eine Chance, sich zu beweisen, sehen. Manch anderer bewertet es als einen festen Bestandteil seines Studienalltags. Und anderen wiederum wird der schiere Gedanke an die Referatssituation schlaflose Nächte bescheren. Offenkundig hängt das emotionsauslösende Potenzial einer Situation davon ab, ob wir diese als emotional relevant bewerten, siehe kognitive Bewertungstheorien. Befinden wir uns in einer solchen Situation, werden wir konstant evaluieren, ob sie positiv oder negativ für uns ist. Valenz, ob wir Einfluss auf sie nehmen können oder nicht. Kontrollierbarkeit, ob sie unseren Zielen im Weg steht oder sie unterstützt. Zielerreichbarkeit, ob sie uns vertraut oder komplett neu ist, Bekanntheit. Ob wir sie bewältigen können oder ob sie unsere Möglichkeiten übersteigt, Bewältigungspotenzial und so weiter. Unsere Einschätzung dieser Fragen bestimmt die emotionale Relevanz einer Situation. Beachten Sie, dass hier nicht die Betonung auf interindividuellen Unterschieden bei Situationseinschätzungen liegt. Dieselbe Situation kann von einer Person je nach aktuellen Zielen oder Kontrollwahrnehmung unterschiedlich bewertet werden. Die klassischen Arbeiten zur Stressforschung aus den 1960er Jahren von Richard Lazarus sind die ersten experimentellen Versuche, die zeigen, dass die Art und Weise, wie wir eine Situation interpretieren oder einschätzen, einen Effekt auf unsere Emotionsreaktion hat. Siehe Kapitel 12.5. In diesem Kapitel haben Sie gelesen, wie Lazarus Versuchspersonen einen Film über die Beschneidungsrituale eines Ureinwohnerstammes vorführte. In der Bedingung Neubewertung wurde der Film mit einem Kommentar begleitet, der die negativen Aspekte der Szene verharmloste, also den Schmerz, und die positive Seite, wie etwa die ersehnte Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen, in den Vordergrund spielte. Vergleichbar mit den Ergebnissen von James Gross wiesen die Versuchspersonen der Bedingung Neubewertung im Vergleich zur Kontrollbedingung, kein Kommentar, niedrigere physiologische Erregung, weniger Stress erleben und eine bessere Konzentration auf. Exkurs: Emotion Regulation Questionnaire, ERQ, von Gross und John. Der ERQ erfasst die interindividuellen Unterschiede im Gebrauch der beiden Emotionsregulationsstrategien kognitive Neubewertung und Unterdrückung emotionalen Ausdrucksverhaltens. Eine deutsche Version des ERQ legten Ebler und Kessler 2009 vor. Itembeispiele für kognitive Neubewertung und Unterdrückung. Wenn ich weniger negative Gefühle wie Traurigkeit oder Ärger empfinden möchte, ändere ich, woran ich denke. Neubewertung. Wenn ich in eine stressige Situation gerate, ändere ich meine Gedanken über die Situation so, dass es mich beruhigt. Neubewertung. Ich behalte meine Gefühle für mich. Unterdrückung. Wenn ich positive Gefühle empfinde, bemühe ich mich, sie nicht nach außen zu zeigen. Unterdrückung. Exkurs Ende. Unterabschnitt 13.3.4. Unterdrückung und Neubewertung. Welche Folgen haben sie? Das Experiment von Gross demonstriert eindrücklich, nicht jede Strategie der Emotionsregulation führt zum gleichen und vor allem zum erwünschten Effekt. Die Strategien unterscheiden sich anscheinend hinsichtlich ihrer Effizienz dahingehend, wie sie die emotionale Erfahrung beeinflussen können. Sind also manche Strategien eher zu empfehlen als andere? Die Arbeitsgruppe um James Gross führte eine ganze Reihe von Untersuchungen durch, um diese Fragestellung systematisch zu untersuchen. Im Vordergrund steht die Annahme, dass die im Emotionsgenerationsprozess früh auftretenden Regulationsstrategien ein anderes Muster an affektiven, kognitiven und sozialen Folgen aufweisen als Strategien, die später greifen. Deshalb verglich man systematisch die Strategie der Neubewertung, Antizidenz fokussiert, mit der Strategie der Unterdrückung emotionalen Ausdrucksverhaltens, reaktionsfokussiert. Affektive Folgen. Bei der Betrachtung der affektiven Folgen dieser beiden Strategien können wir bei unserem Experimentbeispiel bleiben. Neubewertung ist offensichtlich sehr effizient darin, die Intensität einer Emotion zu reduzieren und verhaltensbezogene und physiologische Reaktionen abzuschwächen, ohne dabei nennenswerte physiologische Kosten zu verursachen. Unterdrückung emotionalen Ausdrucksverhaltens dagegen vermag einen Großteil sichtbarer mimischer und körperlicher Anzeichen einer Emotionserfahrung zu verbergen, allerdings geschieht dies auf Kosten von Prozessen auf der physiologischen Ebene. Diverse peripher physiologische Maße veranstalten ein regelrechtes Feuerwerk und der primäre Auslöser der Unterdrückung, das subjektive Emotionserleben, bleibt weitgehend unbeeinflusst. Kognitive Folgen. Wie wirken sich aber diese beiden Strategien auf die kognitive Leistung der Regulierenden aus? Hier nahm man an, dass Neubewertung als ein früher regulatorischer Prozess keine andauernde, kräftezehrende Selbstregulation benötigt. Unterdrückung jedoch sollte als ein später korrigierender Prozess mit einem hohen Anteil an Selbstbeobachtung erheblich mehr kognitive Ressourcen beanspruchen. Richards und Gross überprüften diese Annahme, indem sie die Effekte der beiden Strategien auf die Gedächtnisleistung beobachteten. Versuchspersonen betrachteten emotionsauslösende Bilder, auf denen leicht oder schwer verletzte Personen abgebildet waren. Die Bilder wurden mit verbalen biografischen Informationen, Name, Beruf, Art der Verletzung unterlegt. Die Versuchspersonen sollten entweder auf sachliche Details fokussiert, Neubewertung oder keine Gefühlsregung zeigen, Unterdrückung, oder sich die Bilder einfach nur anschauen, Kontrollgruppe. Im Vergleich zur Neubewertungsbedingung konnten die Versuchspersonen, die ihren emotionalen Ausdruck beim Betrachten der Bilder unterdrückt hatten, weniger autobiografische Details abrufen. Sie waren auch hinsichtlich der Richtigkeit der erinnerten Angaben weniger zuversichtlich. Soziale Folgen. Schließlich wurden die sozialen Konsequenzen, die beide Strategien mit sich bringen, geprüft. Wie wirkt es sich nun auf unsere Interaktionspartner aus, ob wir gerade unsere Emotionen unterdrücken oder versuchen, einer Situation eine neue Bedeutung zu verleihen? Die Unterdrückung des Ausdrucks beansprucht, wie gerade ausgeführt, viele kognitive Ressourcen. Die Aufmerksamkeit des Unterdrückenden ist hochwahrscheinlich gebunden und steht der sozialen Interaktion nicht mehr zur Verfügung. Es ist vorstellbar, dass eine solche Person den Erfordernissen, die eine soziale Situation an sie stellt, nicht mehr gerecht werden kann. Missverständnisse und Konflikte sind vorprogrammiert, wenn die kommunikative Funktion der Mimik nicht mehr vorhanden ist. Von der Warte des Interaktionspartners aus gesehen, stellt jemand, dessen Regungen, Motive und Absichten verborgen und mehrdeutig sind, eine Quelle von Unsicherheit und Stress dar. Experimentelle Anordnungen, in denen Interaktionsdyaden aus einer nicht instruierten Versuchsperson und einer instruierten Versuchsperson, Neubewertung oder Unterdrückung oder Kontrolle, gebildet wurden, bestätigen die vorausgehenden Vermutungen. Verglichen mit Neubewertung hat Unterdrückung eine negative Wirkung auf die soziale Interaktion. So zeigen die Versuchspersonen der Unterdrückungsbedingung einen Abfall in sozialer Responsivität und berichten vom vermehrten Eindruck der erlebten Ablenkung. Die Personen, die mit emotionsunterdrückenden Partnern interagieren, mögen diese weniger, erleben weniger Nähe zu ihnen und möchten nicht mit ihnen befreundet sein. Zudem steigt bei Personen auch der Blutdruck, wenn die Interaktionspartner ihre Emotionen unterdrücken. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Neubewertung die effizientere und adaptivere Regulationsstrategie ist. Unterdrückung des emotionalen Ausdrucks wird von erheblichen affektiven, kognitiven und sozialen Kosten begleitet.